Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend, die wir im Namen Jesu beginnen wollen. Wir wollen still werden zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, du, unser Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass wir heute Abend wieder beisammen sein dürfen und auf dein Wort hören dürfen, dass du zu uns reden willst und dass du der bist, der uns durch die Zeiten trägt. Auch wenn unser Grund uns verlassen will, wenn wir den Eindruck haben, unser Boden gleitet unter den Füßen weg, aber du bist der, der uns trägt, der uns hält, der uns auffängt, wenn wir fallen. Und wir haben da einfach einen wunderbaren Kraft, deine Kraft, die du uns gibst und die uns trägt. Dein Geist leitet uns in dieser Zeit. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Und Herr, du siehst jetzt alles, was wir mitgebracht haben, was uns umtreibt, was uns bewegt. Möchte ich bitten, dass du uns nun stille machst, dass du redest und dass du unsere Herzen aufmachst und unsere Ohren. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Amen. Wir sind heute Abend im Galater, Kapitel 5, diese Verse 1 bis 15. Leider haben wir letzten Sonntag das Kapitel 4 nicht behandelt. Und deshalb möchte ich zunächst ein, zwei Gedanken zum vierten Kapitel noch sagen. Im Kapitel 4 wird Paulus nicht müde, den Galatern vor Augen zu malen, dass mit dem Glauben an Jesus Christus sie die Befreiung vom Gesetz erleben, weil Jesus das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Jesus hat auch für die Galater damals die Erlösung bewirkt. Und weil nun Jesus die Erlösung von dem Gesetz bewirkt, sind wir nicht mehr Knechte des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben durch Gott. So drückt es der Paulus aus in diesem vierten Kapitel. Also wir sind durch Jesus Kinder Gottes geworden und deshalb Erben, erbberechtigt. Und wir bekommen als Erben, als Kinder Gottes quasi das ewige Leben zugesprochen, das durch nichts anderes als durch das Blut Jesu uns geschenkt wird. Was für eine Befreiung! Diese wunderbare Botschaft hat Paulus diesen Gemeinden in Galatien gebracht und die Galater hatten damals auf dieser ersten Missionsreise diese Botschaft ins Herz aufgenommen. Ja, sie waren begeistert von dieser wunderbaren Botschaft und sie haben den Paulus herzlich lieb gewonnen, trotz seiner Schwachheit, wie er schreibt, trotz seiner leiblichen Schwäche. Paulus schreibt im Kapitel 4, sie hätten sich am liebsten ihre eigenen Augen ausgerissen und sie Paulus gegeben. Das lässt ja unter anderem vermuten, dass der Paulus ein Augenleiden hatte, diesen Pfahl im Fleisch, könnte man vermuten hier. Die Galater hatten den Paulus wie einen Engel Gottes oder wie Christus Jesus selbst aufgenommen. Kapitel 4, Vers 14. Und genauso waren die Galater auch Paulus wiederum ans Herz gewachsen. Und umso mehr tat es Paulus weh, jetzt diese Fehlentwicklung hier zum alten Gesetzesdenken hin erleben zu müssen. Soweit, was ich zum vierten Kapitel ganz grob sagen möchte. Und jetzt lese ich das Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Aufruf zur rechten Freiheit ist in der Lutherbibel überschrieben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Freiheit. Frei sein. Das ist doch eigentlich ein Herzenswunsch aller Menschen, zu jeder Zeit, von jeher. Das treibt die Menschen an, frei zu werden von Druck, von Zwang, von Eingespanntsein. Einfach frei werden. Frei sein wie ein Vogel. Das ist der Menschheitstraum. Und die Dichter und Denker aller Zeiten geben sich diesen Träumen hin. Manchmal sind Gefühlsmomente, wenn wir eine Zeit lang Freiheit erleben im Urlaub oder wenn gefühlter Druck abfällt oder eine Verpflichtung entfällt, frei werden. Oder wenn Rente kommt, das ist ja auch die Sehnsucht vieler. In der Rente, da bin ich frei, da kann ich machen, was ich will. Und es fühlt sich auch zeitlang so an, am Anfang. Aber diese Freiheit ist hier nicht gemeint. Es geht hier um die objektive Tat von Jesus Christus, der uns von diesen inneren Zwängen befreit. Was sind das für Zwänge? Was ist das für Druck? Das sind Schuldgefühle unterschiedlichster Art, die uns drücken, die uns erlascht sind, die oft auch in Depressionen münden, weil man sie nicht verarbeitet, nicht aufarbeiten kann, nicht abgeben kann. Das ist oft genug ein sinnentleertes Leben, das in Aktionismus mündet. Oder die guten Taten, die ein schlechtes Gewissen beruhigen sollen. Und so weiter. Von all dem hat uns Jesus Christus befreit. Christus hat ein Erlösungswerk getan mit dem Ziel, dass wir Erlöste sind. Und es ist ein vollkommenes Werk. Da gibt es nichts, was man hinzutun könnte. Darunter dürfen wir und sollen wir uns stellen, unter dieses Werk. Das ist endgültig. Das gilt. Und jetzt könnten wir uns fragen, wieso muss eisern und unbeirrt daran festgehalten werden, dass wir wirklich frei sind. Genügt es nicht, wenn man das einmal erfahrt und erlebt und im Kopf hin und im Herzen hin? Frei von Gesetzlichkeiten und Gedanken, die uns fragen lassen, was wir alles tun sollten, um Gott zu gefallen. Aber ich glaube, es ist doch so, was fällt uns nicht alles ein, wie ein wahrer Christ sein sollte und wie er sich verhalten sollte und was er tun sollte. Ich glaube, es ist keiner von uns frei, diese Gedanken immer wieder in sich festzustellen. Der Paulus schreibt den Galatern im ersten Vers: So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und der Paulus benutzt da ein Bild aus der damaligen Kultur, nämlich der Sklaverei. Millionen Menschen waren zu rechtlosen Arbeitswesen erniedrigt. Kriegsgefangene, Schuldnergefangene waren das Arbeitsheer damals. Und es gab zwar auch Hoffnung für diese zum quasi Vieh erniedrigten Menschen. Es musste meist ein sehr hoher Preis zum Loskauf bezahlt werden. Die Rechtsform damals eines Loskaufes war so, dass der Sklave durch seinen Besitzer an den Tempel verkauft wurde, in dem der damalige verehrte Gott, sei es jetzt Zeus oder Apollos, verehrt wurde. Und im Tempel wurde dieser Kaufpreis an der Tempelkasse bezahlt. Und nun galt dieser bisherige Sklave als ein Eigentum dieses Gottes. In der Regel hatte der Sklave wohl selbst in jahrelangem Abmühen gelegentlich Geld, das er empfangen hatte oder bekommen hatte, in die Tempelkasse einbezahlt. Also er hatte quasi selbst das Lösegeld schon mal zumindest zum Teil bezahlt und aufgebracht. Aber seltenst waren die damaligen armen Leute in der Lage, wirklich alles zusammenzukratzen, um tatsächlich frei zu werden. Und vor diesem Beispielhintergrund leuchtet ja diese frohe Botschaft von Jesus Christus, die ja in der Menschheitsgeschichte einmalig ist, umso heller. Der Menschensohn ist gekommen, sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das heißt, ein für alle Mal, Jesus hat bezahlt. Wir sind freigekauft. Und niemand darf uns jemals wieder versklaven. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. Wir sind von nun an das Eigentum unseres Herrn. Frei von der Sklaverei der Sünde, aber nicht vogelfrei. Wir sind frei von der Sklaverei der Sünde. Wir dürfen leben unter dem Schutz unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt aber auch, wir sind nicht Herren über uns selbst. Wir gehören uns nicht selbst. Wir gehören unserem Herrn Jesus Christus, weil er bezahlt hat. Wir gehören als Christen unserem Herrn Jesus Christus, der sein ganzes Vermögen, sein Leben für uns gegeben hat. Wir sind teuer erkauft, schreibt der Paulus. Und er gibt uns einen neuen Platz im Haus des Vaters im Himmel. Und er will uns verändern zum Guten hin. Im 1. Korintherbrief ermahnt der Paulus: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Und genau das ist teilweise hier bei den Galatern passiert. Die Galater hatten sich in den alten jüdischen Glauben pressen lassen und befolgten diese entsprechenden Vorschriften, um Gott noch besser gefallen zu können. Und im Grunde genommen sind wir Christen heute in der Moderne in der gleichen Gefahr, besondere Regeln einzuhalten beziehungsweise Regeln zur Voraussetzung zu machen für ein Gott wohlgefälliges Leben. Und ich denke, gerade in unseren frommen Kreisen, die wir unterschiedlich geprägt sind, zum Beispiel die Frage oder die immer wiederkehrende Frage, Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, oder in manchen Kreisen gilt auch die Kleiderordnung, wie sich ein Christ verhalten soll, oder aktuell die Impffrage, die Testpflicht, falls sie wieder kommt, der Musikstil, das Liedgut und so weiter. Es gibt viele Ansichten und Meinungen, die ja quasi in gut gemeinter Absicht aus der Geschichte des Judentums rausgenommen werden oder der frühen Christenheit aus unserer Bibel abgeleitet werden und doch zu Regeln und Gesetze gemacht werden. Jeder wählt sich etwas aus mit frommem Eifer. Und es erwächst daraus im schlimmsten Fall eine im Herzen aufkeimende Verurteilung des anderen, vielleicht auch Trennung, vielleicht auch Spaltung, vielleicht auch Überheblichkeit, Herabsehen auf den, der diese Erkenntnis nicht hat oder der anders denkt. Da sind wir alle in Gefahr, ohne Ausnahme. Ich glaube, wir können das nicht rausnehmen. Wir sind alle in Gefahr, ohne Ausnahme auch dadurch lieblos zu werden oder rechthaberisch zu werden. Und sei es nur ganz da innen drin im tiefsten Herzen, wenn man es nicht einmal sagt, aber so diese Gedanken kommen doch unweigerlich, wenn wir jemanden sehen, der nicht so lebt oder nicht so sich äußert, wie wir es uns vorstellen und wie wir geprägt sind. Im Vers 4 schreibt der Paulus, ihr seid von Christus getrennt, geschieden. Der Luther sagt, ihr habt Christus verloren. Und ich denke, das ist wohl das schärfste Wort in diesem ganzen Galaterbrief. Christus verloren. Aber dahin führt wohl gerade dieses gesetzliche Denken. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist der Schluss des vierten Verses. Jede gut gemeinte Regel oder Angewohnheit, die uns hilfreich ist und uns hilft, auch näher zu Jesus zu kommen, im Glauben fester zu werden, das ist ja gut. Das darf man nicht verachten. Das ist hilfreich. Wir Menschen brauchen oft auch unterschiedliche Strukturen, die helfen in unserem Glaubensleben, dass das Glaubensleben in den Bahnen bleibt. Besonders heute, wo so vieles beliebig ist. Aber wir sind dabei immer auch in Gefahr, ein Gesetz daraus werden zu lassen. Was heißt das nun hier, wenn Paulus sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen oder Christus verloren zu haben? Vielleicht kann man das so ausdrücken, alles eigene Bemühen als Christ, ein besserer Mensch zu werden, führt dazu, dass das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, so in den Hintergrund tritt und unweigerlich mein Tun irgendwo wichtiger ist oder wird. Das kann ein ganz schleichender Prozess sein. Gerade in unserer Zeit, wo die Oberflächlichkeit so reell ist und wir Christen darauf Acht haben sollten, nicht ebenfalls oberflächlich zu werden. Denn als lebendige Christen sind wir ja in Gefahr, dass dieses Jesus genügt, im tiefsten Grund nicht genügt. Wir wollen ja nicht oberflächlich werden. Und das Beispiel, das der Paulus hier bringt, dieses Beispiel vom Sauerteig zeigt, es braucht nur eine kleine Menge, eine unscheinbare Menge von dem Gedanken, es reicht, was Jesus getan hat, aber ich muss jetzt ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Ich muss ein Zeugnis sein für Jesus. Die Betonung ist jetzt einfach, ich muss. Und schon wird es zum Gesetz, zur Verpflichtung, zum Druck, zum Ich muss. Und ganz allmählich durchzieht dieses Ich muss mein Glaubensleben. Und wir verlieren die Freude an der Freiheit in Jesus. Die Freude an der Freiheit in Jesus geht verloren, wenn dieses Ich muss und dieser Druck und wenn wir uns den selber machen, auf uns lastet. Was für ein Dilemma. Was hilft? Und Hilfe allein kommt nur durch Jesus Christus. Sein Heiliger Geist leitet uns in alle Wahrheit. Das hat er uns versprochen. Und wie gut, dass er uns viel besser kennt als wir uns selbst. Und was auch tröstlich ist, auch wenn man uns manchmal darin wiederfindet, in solchen Gedanken und solchen Gefühlen, er lässt uns nicht in unserem Irrtum, sondern er, Jesus, öffnet uns die Augen durch seinen Geist, durch sein Wort. Und das ist das Wichtigste, dass wir uns von Jesus anrühren lassen, auch in unserem Selbstgemachten oft. Ja, er lässt uns nicht in unserem Irrtum, sondern er öffnet uns die Augen durch seinen Geist und durch sein Wort. Amen.
Ja, der Paulus, er kämpft darum, dass die Gerechtigkeit allein aus dem Glauben an den Heiland Jesus Christus nicht verwässert wird und nicht geschwächt wird. Zur Erlangung des Heils müssen wir einfach an Jesus glauben und er wird Gottes Kinder werden. Und so haben sie auch die Gläubigen in Galatien ja dort erfahren. Und sie waren so glücklich, dass sie das Heil erfahren und frei geworden sind vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und in dieser Freiheit sollen die Galater auch leben und in dieser Freiheit sollen auch wir als Gottes Kinder leben. Das ist dem Paulus wichtig. Und das ist das, was auch in unserem Abschnitt heute wieder so ganz deutlich wird. Gerhard hat es gesagt, das ist ein wahrscheinlich reichhaltiger Text, da könnte man sich über viele Einzelheiten Gedanken machen und nachdenken, aber mir sind bei der Vorbereitung drei Dinge eigentlich wichtig geworden, auf die ich mich beschränken möchte. Das eine ist die Freiheit in Jesus, das zweite ist die Angriffe auf diese Freiheit und das dritte ist das Leben in dieser Freiheit. Zum ersten Punkt, die Freiheit in Jesus. Im Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Freiheit, ein großes Wort, wir haben vom Gerhard einiges schon dazu gehört, Sehnsucht der Menschen seit jeher. Aber der Paulus meint ja nicht die Freiheit, ich möchte mal sagen, als Lebensgefühl, Freiheit von Unterdrückung, Freiheit von Gefangenschaft, politisch oder gesellschaftlich. Sondern der Paulus, er spricht hier ja ganz gezielt Christen an, die ihre Sünde erkannten, die das Heil in Jesus erfassten und gläubig geworden sind. Menschen, die erfahren, dass Jesus ihre Schuld auf sich genommen hat, was immer das war. Und Menschen, die erkannten, ich bin vor Gott ein elender Sünder. Und wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir werden es niemals schaffen, vor dem lebendigen Gott gerecht zu sein. Und deshalb stehen wir immer alle auch unter dem Todesurteil. Aber da ist Gottes Sohn, Jesus der Heiland, gekommen und hat alle diese Schuld auf sich genommen, hat bezahlt, er hat mein Todesurteil, er hat dein Todesurteil auf sich genommen. Und ich denke, was Freiheit wirklich bedeutet, das wird uns erst so wirklich bewusst. Ich habe mir vorgestellt, wenn wir vor Gericht stehen und wenn da das Urteil über uns gesprochen wird. Und wenn dann dieses Urteil nicht Todesstrafe oder Gefängnis heißt, sondern Freispruch. Losgekauft. Diese Freiheit, die meint der Paulus. Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft. Im Römer 8, Vers 2 spricht der Paulus vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die Folge der Sünde ist nach dem Gesetz unweigerlich getrennt sein vom lebendigen, heiligen Gott. Tod, Verdammnis. In Römer 8, Vers 21 spricht der Paulus davon, dass wir in Jesus frei sind von der Vergänglichkeit, vom Tod, ja, dass wir ewiges Leben haben. Gottes Kindschaft, dass wir, wie es der Gerhard schon gesagt hat, erben der himmlische Herrlichkeit sein dürfen. Freiheit bedeutet, dass wir vom Fluch des Gesetzes über die Sünder befreit sind. Und wir können durch gesetzliche Vorschriften dieses Heil nicht erlangen, weil wir es in unserem menschlichen Bestreben niemals schaffen können, vor Gott gerecht zu sein. Selbst der Paulus, der wirklich, ich muss sagen, ein wirklich tiefgläubiger Mann war, auch schon vor seiner, also vor seiner Bekehrung. Der Paulus schreibt, ich weiß, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und das Gesetz, es ist die Forderung Gottes an uns, nach Wahrheit und Reinheit. Aber als sündige Menschen können wir uns anstrengen und abmühen, wie wir wollen. Wir wollen ja gerecht leben und recht leben, aber es geht nicht. Wir fallen immer wieder in Sünde und davon kommen wir auch nicht los. Also ich spüre das immer wieder auch in meinem Leben, dass immer wieder Dinge da sind, die einfach ja, Gott nicht gefallen. Und alle religiöse Formen, alle religiöse Rituale, Gerhard hat da auch einiges schon angeführt, alle Anstrengungen, die machen uns vor Gott nicht gerecht. Und deshalb hat ja Gott auch einen neuen Bund aufgerichtet. Im Kapitel 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also wer Christus ergreift, der ergreift die Rettung, der ergreift die Gotteskindschaft aus Gnade. Das ist keine Rettung durch Gesetzlichkeit oder Anstrengung, sondern diese Rettung, die können wir nur im Glauben an den Heiland und sein vollbrachtes Erlösungswerk ergreifen. Und wenn wir es ergreifen, dann dürfen wir es haben. Mit Jesus ist der neue Bund gekommen. Am Kreuz auf Golgatha hat er uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Mit seinem Opfer dürfen wir den Freispruch haben. Jesus hat bezahlt für uns und das allein zählt vor Gott. Alles bezahlt. Wenn wir Buße tun und das Heil in Jesus annehmen, dann spricht er uns frei. Was ist das für ein Geschenk? Meine Schuld ist gelöscht, mein Name im Lebensbuch geschrieben. Und Jesus sagt selbst von sich, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Das ist die Freiheit, die der Paulus hier im Galaterbrief auch so vehement verteidigt. Nicht mehr Knechte, sondern Kinder Gottes und Erben. Aber dieses Heil in Jesus, Das wird angegriffen und das ist der zweite Punkt. Die Angriffe auf die Freiheit, die wir in Jesus haben. Sie wird angegriffen von außen, von der Welt, aber viel gefährlicher auch von innen. Aus uns selber, aus der Gemeinde, aus dem, was uns ja, einfach vor Augen gestellt wird. Der Teufel ersät Fragen, ersät Zweifel in die Herzen der Menschen, nicht bloß in Galatien, sondern auch heute. Und es hat schon im Paradies angefangen, damit sollte Gott gesagt haben. In den Gemeinden in Galatien, da sind auf einmal Bedenken aufgekommen. Ja, ist ja schön, dass wir errettet sind, aber was müssen wir noch tun, um Gott zu gefallen? Gerhard hat es auch schon ausgeführt, da fehlt doch noch was. Ja, da müssen wir doch auch noch was dazu bringen. Bei den Galatern waren es judaistische Menschen, die vor allem die Beschneidung gefordert haben. Die Beschneidung ist ja nicht schlecht. Die Beschneidung ist ja das Zeichen des Bundes Gottes. Das musst du auch noch bringen, weil sonst bist du nicht wirklich Gotteskind. So hat es geklungen dann. Du musst dich noch beschneiden lassen, sonst fehlt dir was. Ja, und die Juden haben das Gesetz Gottes als ein Schlüssel zu Gottes Wohlgefallen gesehen und haben gedacht, wenn wir das haltet und wenn wir uns religiöse Mühe geben, dann, ja, dann, wenn wir die Opfergesetze einhaltet und Feiertage und alles, dann können wir uns Gottes Wohlgefallen erarbeiten und verdienen. Aber damit sagen sie, Jesus allein genügt nicht. Und das ist gefährlich. Paulus vergleicht die Einstellung mit einem Joch, das man sich einspannen lässt, in das man sich einspannen lässt, wo man schafft und macht und hoffentlich was verdient. Ja. Aber so ist es, wenn auch das Gesetz an sich ja gut ist und nicht falsch ist, so wird es uns unter dem Joch zur Last. Und letztlich auch zur Verurteilung, weil wir das ganze Gesetz nicht halten können. Paulus schreibt, wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr das ganze Gesetz schuldig zu tun. Und es geht nicht. Und diese Irrlehre, die da in der Gemeinde fromm vielleicht auch verpackt daherkommt, die führt ins Verderben. Warum? Weil das Heil in Jesus Christus damit aus dem Zentrum gerückt wird. Und geschmälert wird. Im Vers 11 spricht der Paulus vom Ärgernis des Kreuzes. Das Kreuz Jesu, das ist der zentrale Entscheidungspunkt in unserem Leben. Es ist entscheidend, was das Kreuz für uns bedeutet, was das Kreuz für mich und für dich ganz persönlich bedeutet. Im 1. Korinther 1, Vers 18 schreibt Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Was bedeutet das Kreuz für uns? Das zentrale Anliegen von Paulus ist, dass das Kreuz Jesu nicht zunichte gemacht wird. Aber genau das will der Teufel erreichen bei den Galater damals mit der Frage, mit der Beschneidung. Und auch heute bei uns, in unserem persönlichen Leben, in unserer Kirche, in der Gemeinde, mit vielen Bedenken, mit vielen Fragen, mit Lehren, die neu aufkommen und aufkommen sind im Laufe der Zeit, die Evolution, wissenschaftliche Erkenntnisse, die man heute hat, wo biblische Aussagen dann relativiert werden, der Humanismus, die Anpassung an den Mainstream, wenn man sagt, ja, die Bibel, das ist ja das ganz andere Zeit, heute sind wir ja viel moderner, ist ja heute alles, man darf das nicht mehr so eng sehen und so. Man kann fortfahren, aber immer dann, wenn das Heil in Jesus Christus allein nicht mehr genügt zu unserer Rettung oder wenn das aus der Mitte gerückt wird, dann läuft was schief. Und so streut der Teufel auch heute noch Sauerteig in unser Leben, ins Leben der Gemeinde. ganz kleines bisschen bloß, das man vielleicht gar nicht sieht und nicht erkennt, nicht wahrnimmt. Und plötzlich ist der ganze Teig durchsäuert. Und deshalb sagte Paulus auch, so steht nun fest in dieser Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst es euch doch nicht nehmen. Das ist auch für uns heute so wichtig, festzustehen in unserem Glauben an den Heiland und Erlöser. Der Paulus schreibt im Vers 7, ihr lieft so gut, ihr wart so glücklich, als ihr das Heil in Jesus angenommen habt, so frei. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu glauben? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Es kommt also nicht von Gott, sondern es kommt vom Teufel. Und das ist eine Mahnung, eine Warnung auch an uns. Heute passen wir doch auf, dass wir uns nicht überreden lassen und einlullen lassen. Da müssen wir aufpassen, das ist gefährlich. Feststehen. Aber zum Feststehen, da brauchen wir ein festes Fundament. Da brauchen wir Halt. Wenn wir auf einem wackeligen Untergrund stehen, können wir nicht feststehen. Wir brauchen einen festen Halt. Und wo können wir denn uns am zuverlässigsten orientieren? Im Wort Gottes, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, mit ihrer zentralen Botschaft vom Wort vom Kreuz. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, können wir das nachlesen. Jesus hat den Feind besiegt. Und wenn wir unseren Halt in ihm haben, dann hält er auch uns. Auf ihn dürfen wir unser ganzes Vertrauen setzen, Vertrauen auf ihn. Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Er hat unsere ganze Schuld getragen. Er hat den Weg zum Vater frei gemacht. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann sind wir frei. Da braucht es nichts mehr dazu. Und auch wenn wir in unserem menschlichen Leben, auch in der Nachfolge, auch wir als Christen, in unserer menschlichen Schwachheit Fehler machen und unser Gewissen uns dann hoffentlich anklagt, was hast du jetzt wieder für einen Mist gebaut? Schon wieder versagt, Schuld auf dich geladen in Worte, Gedanken und was immer. Schlechte Gewohnheiten. Dann darf ich zu Jesus kommen. So wie ich bin. Und bei ihm abladen. Und frei sein, frei werden. Dafür ist er doch gestorben. Dafür hat er doch bezahlt. Das ist die Freiheit, in der wir als Kinder Gottes durch Jesus leben dürfen. Christus hat ihn uns befreit. Und nur in ihm finden wir Freiheit. Und da müssen wir also wachsam sein, dass wir ja, den Angriffen gegen diese Freiheit widerstanden, mit Jesu Hilfe. Steht nun fest, schärft der Paulus es den Galater ein, in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat, lasst euch das Joch der Knechtschaft nicht wieder aufladen. Und was bedeutet jetzt diese Freiheit für unser ganz persönliches Leben? Das ist der dritte Punkt, der mir wichtig geworden ist. Wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, wie leben wir dann? Verleitet uns dann diese Freiheit zum leichtfertigen, oberflächlichen Leben, zum egoistischen Leben? Der Paulus sieht auch diese Gefahr für die Gläubigen und ermahnt sie, Vers 13 und 14, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deine Nächsten wie dich selbst. Der Schlachter übersetzt, macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Die Erlösung, die Jesus für uns vollbracht hat, die darf kein Freibrief sein für ein egoistisches Leben von uns. Für unseren Egoismus, für unsere Eitelkeit, für unser Bessersein als andere. Der Paulus meint, missbraucht diese Freiheit nicht, um eure Sünde zu relativieren. so nach dem Motto, ja, ist ja alles nicht so tragisch oder wie immer. Jesu Tod am Kreuz für uns war eine todernste Angelegenheit. Dieses Opfer hat Gott alles gekostet. Auch da hat der Gerhard schon was dazu gesagt. Alles gekostet, er hat alles gegeben. Es hat den Gottes Sohn das Leben gekostet. Und wenn wir den ganzen Ernst und die Tragik dieses Geschehens missachtet und das Heil missbrauchet für einen egoistischen, sündhaften Lebensstil, dann betrüben wir Gott, dann beleidigen wir ihn eigentlich. Und dann sind wir auch kein gutes Zeugnis gegenüber unseren Mitmenschen. Als Christen schlechte Vorbilder. Aber auch das weiß der Paulus, er weiß um unsere menschliche Schwachheit. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, sagt er in Römer 7, Vers 18. Und Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 41, der Geist ist willig, ihr wollet zwar, aber das Fleisch ist schwach. Und das spüren wir doch in unserem Leben immer mal wieder. Wir wollen zwar das Gute tun, und doch schaffen wir es nicht. Immer wieder machen wir Fehler und sind untreu. Und warum ist das so? Weil in meinem Fleisch, in mir, in meinem menschlichen Wesen wohnt nichts Gutes, sagt die Bibel. Weil mein Fleisch mich in den Mittelpunkt stellt. Aber wie kann das jetzt klappen mit dem neuen Leben? Nicht aus uns selbst. Es geht nur in der Lebensverbindung mit unserem Heiland. Jesus erschenkt uns ein neues Leben und er schenkt uns auch eine neue Ausrichtung, einen neuen Geist, den Geist Gottes. Ich möchte es mal so versuchen auszudrücken. Die Lebensverbindung mit Gott, die ist es, die wir brauchen und die uns korrigiert und die uns hilft. Und die dürfen wir haben und wir sind damit nicht mehr Knechte, sondern wir sind Gotteskinder, wir sind in der Gotteskindschaft. Weil ihr nun Kinder seid, steht in Galater 4, Vers 6, also im Kapitel vorher, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der da ruft, Abba, lieber Vater. Also wenn wir Gotteskinder sind, schickt er uns seinen Geist in unsere Herzen. Und Paulus ermahnt die Galater auch, in diesem Geist auch zu wandeln. Und dieser Wandel ist dann nicht vom Egoismus geprägt, sondern von Dankbarkeit und von Liebe Gott gegenüber. Und auch Liebe gegenüber den Mitmenschen. Der Glaube an unseren Heiland, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiden lassen, beeinflusst dann auch unser Tun. Unseren Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ganze Gesetz, haben wir im Vers 14 gelesen, wird mit einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so sollen wir uns verhalten als Christen. Und damit auch ein gutes Zeugnis für die Menschen um uns sein. Und doch merken wir, wie da manchmal auch unsere Probleme hin. Empfindlich sind, wenn uns etwas gegen den Strich geht. Mir geht es jedenfalls manchmal so. Und Paulus weist da auch im Vers 15 darauf hin und sagt, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das ist unsere fleischliche Natur, dass wir bissig reagieren, dass wir uns anpisst fühlen, wenn uns was gegen den Strich geht. Aber damit schaden wir uns nur selber, schreibt der Paulus. Passt auf, dass ihr nicht selber gefressen werdet. Deshalb müssen wir uns an Jesus halten. An Jesus halten. Von seinem Geist leiden lassen. Und auch das Gebot, den Nächsten zu lieben, zu vergeben, versöhnt zu leben, das ist wichtig. Lebst du, lebe ich, versöhnt. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist die Liebe, die Jesus uns am Kreuz vorgelebt und gezeigt hat. Die Liebe, die sich für dich und mich geopfert hat. Und das können wir nicht von von uns aus selbst, sondern nur, wenn wir uns vom Geist leiten lassen, wenn wir in der Lebensverbindung mit Jesus sind, wenn die Grundausrichtung in unserem Leben auf Jesus gerichtet ist. Wenn wir uns von seinem Geist leiten lassen und ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen auf Jesus, dieses Wissen, dass er es recht macht, das gibt uns Hoffnung und Mut, trotz unserer Schwäche. Es gibt uns Mut im Blick auf die Gemeinde, auch im Blick auf die Zukunft. Es gibt uns Hoffnung auch, wenn wir sehen, was in dieser Welt geschieht, wie sich alles so auch entwickelt, wie es in der Gesellschaft und in der Welt gerade auch dunkel wird. Wir dürfen mit Gottvertrauen in die Zukunft blicken. Er hat alles in der Hand. Wir haben einen mächtigen Gott. Und wir dürfen auch in Anfechtungen und Bedrohungen festbleiben, in der Freiheit, die wir in Jesus haben dürfen. Wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir haben eine Heimat, auf die wir zugangen dürfen. Er hat versprochen, alle Tage bei uns zu sein, bis an der Weltende. Und das dürfen wir in aller Schwachheit, die wir haben, in aller Demut erfassen und unseren Blick auf unseren Herrn und Heiland richten, nach oben blicken. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, schreibt der Paulus an die Korinther, im 2. Korinther 3, Vers 17 steht es. Freiheit ist da, wo wir uns von Gottes Geist leiten lassen, wo wir uns ganz ihm anvertrauen und überlassen, wo wir uns von ihm bestimmen lassen. Und wenn wir das machen, wenn wir darin wandeln, dann wird auch unser Leben für andere entsprechende Früchte zeigen. Die Liebe zum Nächsten, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Das könnt ihr nachlesen dann in den folgenden Verse, Vers 16 vom Leben im Geist, wo einfach auch gegenübergestellt wird, das Fleisch und das geistliche Leben. Lasst uns doch danach streben. Der Paulus ruft uns auf. Ja, lasst euch die Freiheit in Jesus nicht nehmen. Haltet fest dran. Steht fest auf dem Fundament Jesus gegen die Angriffe des Feindes. Und dann wird auch unsere Gesinnung, unser Leben sich ändern, wenn wir uns von seinem Geist leiten lassen. Das möchte ich mir und uns wünschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Der Herr segne uns. Amen. Lieber Heiland, hab Dank von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dich annehmen dürfen, dass du unser Heil, unsere Erlösung bist. Wir haben es überhaupt nicht verdient, Herr, und doch bist du so gnädig und hast uns erlöst und frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir dürfen die himmlische Heimat bei dir haben, Herr, und da freuen wir uns auch drauf. Und wir danken dir, dass wir in dir auch einen festen Grund haben dürfen, dass wir einfach in dir Halt haben dürfen, auch in Stürmen, die unser Leben bedroht, in den Stürmen dieser Zeit, dass wir Halt in dir haben dürfen, in Anfechtungen, in Sorgen, in Nöten. Hab Dank, dass wir zu dir aufblicken dürfen, zu dir, dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist so ein großer Gott, Herr, wir danken dir, dass du versprochen hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für ein großer Herr und Heiland haben wir doch. Danke, dass wir auch diese Woche jetzt, die kommt, dir anbefehlen können. Danke, dass wir mit deiner Bewahrung rechnen dürfen. Bewahr du unsere Sinne und Gedanken, dass wir doch wirklich auch ein gutes Zeugnis für dich sein dürfen und können. Dass unsere Herzen einfach ganz zu dir ausgerichtet sind. Schenk Gnade, dass wir auch unsere Nächste mit Liebe begegnet, auch denen, die uns nicht liegen, Herr. Schenk du Gnade, dass wir uns durch deinen Heiligen Geist leiten lassen. Und so befehlen wir uns dir jetzt an, auch unseren Heimweg. Geh du mit uns, behüte du uns. Wir danken dir dafür. Amen.
Und so möchte ich euch noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.